waren ja da mit dem harmonischen Oszillator beschäftigt und dabei hatten wir da das Problem, wenn man, also das war ja, ja wir machen erst nochmal den, genau, machen wir nochmal den ungedämpften und da hatten wir ja eine Gleichung gefunden, die sah irgendwie so aus, x2 Punkt gleich minus Omega Quadrat mal x. Und dann, naja, da haben wir halt gesagt, zweite Ableitung soll dasselbe geben wie die Funktion selber, bis auf eine Konstante, die negativ ist. Und da sind wir halt auf Sinus und Cosinus gekommen. Aber beim gedämpften Oszillator haben wir gesehen, wir brauchen eigentlich eher sowas wie Exponentialfunktionen. Und naja, die Exponentialfunktion, die reproduziert sich auch schön, wenn man sie ableitet. Also will jetzt und mit Exponentialfunktionen lässt sich es angenehmer rechnen meistens als mit irgendwelchen Cosinus und Sinus. Da fängt es schon an, wenn man die Additionstheoreme braucht, sind die wesentlich komplizierter. Ja. Also will ich jetzt mal probieren, die Gleichung mit einem Exponentialansatz, also sprich x von t, ist irgendeine Konstante mal x lambda t zu lösen. Und das sollte eigentlich für alle linearen Differentialgleichungen funktionieren, wo die Koeffizienten vor den Ableitungen und der Funktion nicht von der Zeit abhängen. Also funktioniert. Für lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten. Hallo. Und naja, gut, da sehen wir jetzt schon, was passiert. Ja, jetzt muss ich, wenn ich da hier mit dem Ansatz das hier hinkriegen will, muss ich erstmal die Ableitungen haben und dann sieht man, das ist schon erheblich einfacher als mit Sinus und Cosinus. Das Einzige, was beim Ableiten passiert, ist, dass jedes Mal ein Lambda da rauskommt, ja, weil Kettenregel innere Funktion abgeleitet gibt halt Lambda und die Exponentialfunktion abgeleitet, da passiert gar nichts. Also x2 Punkt von t ist entsprechend a lambda Quadrat x lambda t. Und wenn ich das da einsetze, dann steht da oben, also steht da a mal lambda Quadrat x lambda t ist minus Omega Quadrat x und x ist a mal x. Und naja, gut, die Exponentialfunktion ist immer ungleich 0, darf ich also kürzen. Das a will ich natürlich auch ungleich 0 haben, weil sonst steht da einfach x gleich 0. Das ist natürlich immer eine Lösung, aber die ist nicht so besonders interessant. Ja gut, aber der Witz ist, was kommt am Ende raus? Es kommt am Ende raus Lambda Quadrat gleich minus Omega Quadrat. Und das ist leider kleiner als 0. Ja, das heißt, hier stoßen wir mit den reellen Zahlen an die Grenze, dass wir diese DGL, Quatsch, die ganz normale Gleichung für Lambda nicht mehr lösen können. Und deshalb führen wir jetzt mal das sehr knapp, aber das ist das, was wir jetzt im Moment brauchen. Führen wir mal die komplexen Zahlen ein. Das ist Kapitel 4. Funktion der komplexen Zahlen. Und naja, wenn so ein Mathematiker an sowas stößt, ich kann das nicht lösen. Also so ein Beispiel, Lambda Quadrat gleich minus Omega Quadrat, nicht lösbar für Lambda in R. Also erfinde einfach ein neues mathematisches Konstrukt, einen neuen Zahlenkörper. R nennt sich Zahlenkörper, das ist halt gerade die Algebra, die man mit Plus und Mal mit reellen Zahlen basteln kann. Das algebraische System nennt sich Körper. Und jetzt kann man ja mal probieren, ob ich das erweitern kann. Also Idee, das Einzige, was ich brauche, ist irgendein neues Objekt, das zum Quadrat minus 1 gibt. Ja, führe Zahl i ein mit i Quadrat gleich minus 1. Und naja, dann ist offenbar Lambda gleich plus minus I Omega eine Lösung für diese Gleichung. Ja, vorausgesetzt, ich kann irgendwie das I auch noch mit einer reellen Zahl multiplizieren. Weil wenn ich das quadriere, dann kommt da raus I Quadrat Omega Quadrat und I Quadrat war ja minus 1. Die Frage ist jetzt natürlich, was bedeutet dann e hoch plus minus i Omega t? Da kommen wir gleich noch drauf. Jetzt aber, naja, jetzt will ich nicht nur so eine einfache quadratische Gleichung lösen können, sondern gleich alle. Und da also allgemeine quadratische Gleichung. Das hatten wir ja schon ganz am Anfang mal wiederholt. Das ist diese berüchtigte PQ-Formel. Ich glaube, so rum ist es richtig, gell? Mit dem P hier und dem Q da. Und dann, naja, wissen Sie ja, was rauskommt. Ja, es gibt im Allgemeinen zwei Lösungen und da kam halt raus minus P halbe. Plus minus die Wurzel aus dem im Quadrat. Also p Quadrat Viertel minus q, das stimmt sogar. Und jetzt ist halt, naja, wenn ich jetzt mit dieser imaginären Einheit die immer lösbar. Ne? Ja, weil klar, wenn das hier größer 0 ist, ist kein Problem, dann habe ich halt im Allgemeinen zwei reelle Lösungen. Wenn das Ding 0 ist, habe ich nur eine reelle Lösung. Wenn das kleiner 0 ist, habe ich halt irgendeine reelle Zahl plus oder minus. Also Fall denn. Ja, also falls diese Wurzel da oder der Ausdruck, der unter der Wurzel ist, muss ich halt drei Fälle unterscheiden. Wenn der größer ist als 0, dann habe ich zwei reelle Lösungen. Falls das gleich 0 ist, habe ich eine reelle Lösung, habe ich eine doppelte Nullstelle. Ja, das sieht dann so aus, also da Lambda und Y und dann habe ich hier meinetwegen, ich habe sowas hier, da ist, habe ich zwei Lösungen. Ja, die Wurzel von einer reellen, positiven, reellen Zahl ist immer größer, 0. Also ist Lambda 1 mit dem Plus ist immer größer als Lambda 2. Ja, das ist für den Fall, ich nummeriere das mal durch. Das ist der Fall 1. Und dann kann es halt passieren, dass ich also das hier ist immer, der Graph ist immer halt diese Funktion. Ja, das ist immer f von ist immer Lambda, das ist gerade das hier. Ne? Lambda plus Q. Und naja, jetzt gibt es halt verschiedene Fälle. Das ist immer eine nach oben geöffnete Parabel. Wenn die tief genug liegt, dann schneidet sie die Lambda-Achse hier in zwei Punkten. Und das ist genau dann der Fall, wenn das hier unter der Wurzel, die Diskriminante nennt sich das Ding, also wenn die größer 0 ist. Dann kann es sein, dass die gerade so hoch gerutscht ist, dass sie mit ihrem Minimum die Achse da einmal berührt. Habe ich nur eine Lösung, Lambda 1 gleich Lambda 2. Und das ist der Fall 2. Und dann kann es halt passieren, dann kann ich es im Reellen nicht mehr lösen. Dann rutscht die so weit hoch, dass sie halt die x-Achse nie schneidet. Sowas. Dann gibt es aber immer noch komplexe Lösungen. Ja? Keine Lösungen in R, also keine reellen, aber offenbar kann ich da folgenden Trick verwenden. Also ich kann jetzt sagen, kann ich einfach immer noch das wieder hinschreiben, also minus p halbe plus oder minus und jetzt die Wurzel. Naja gut, ich schreibe es nochmal hin, da steht dann p Quadrat Viertel minus q. Und wenn das kleiner 0 ist, dann schreibe ich das halt einfach mal ein bisschen um, da schreibe ich einfach minus p halbe. Und dann tue ich mal da ein minus 1 in die Wurzel, also minus 1. Dann muss ich das natürlich umdrehen, q. Ja, wenn das kleiner 0 ist, dann ist das hier natürlich größer 0. Und dann, naja, jetzt mal ganz naiv, jetzt tue ich mal so, als könnte ich mit diesem Konstrukt da, mit dieser imaginären Einheit rechnen, wie mit einer Zahl. Dann kann ich ja sagen, das ist die Wurzel aus minus 1 und die Wurzel aus dem. Ja, weil das ist irgendwie Wurzel a mal b. Ist ja Wurzel a mal Wurzel b für positive reelle a und b. Und jetzt behaupte ich mal, das gilt auch für den Fall mit dieser imaginären Einheit. Also die Wurzel aus minus 1 und das war halt i. Ja, und weil das jetzt, was hier steht, größer als 0 ist, damit habe ich kein Problem. Das ist wieder eine reelle Zahl. Ja, die Wurzel, eine positive reelle Zahl, also kann ich eine Wurzel ziehen. Also habe ich jetzt irgendwie ganz, einfach aus dem Bestreben heraus, dass ich diese Fallunterscheidung nicht mehr haben will, sondern dass diese quadratische Gleichung immer lösbar sein soll. Rausgefunden, ich kann mir so Zahlen konstruieren, deswegen heißen die komplex, weil sie zusammengesetzt sind. Also eine beliebige komplexe Zahl, die sollte sowas sein wie eine Linearkombination. Die komplexe Zahl nenne ich jetzt meistens Z. Und die soll aus einer reellen Zahl bestehen plus i mal einer anderen reellen Zahl. Ein geordnetes Paar und die Zahlenmenge nennt man R2. Ja? Klar. I Quadrat ist minus 1. Habe ich das falsch geschrieben? Nee, hier, ja. Das soll ich erfinde einfach so ein Ding. Und verlange nur, dass i Quadrat minus 1 sein soll. Und naja, jetzt muss ich aber mit den Zahlen irgendwas anfangen können. Und jetzt habe ich das ja schon, ich habe mit denen ja schon angefangen, so naiv zu rechnen. Also ich habe schon mal was addiert hier, ja. Das definiert mir, wie diese Zahlen aussehen sollen. Ich habe da auch schon mal mit der Wurzel rumhantiert, dass ich da die einzelnen Faktoren die Wurzel ziehen kann und dann die Wurzel multiplizieren und lauter so Sachen. Also eigentlich habe ich so getan, als dürfte ich mit dem i rechnen wie mit einer normalen Zahl. Und genau das, so definiert man es auch. Also jetzt muss ich halt das ordentlich definieren. Definiere Rechnen. Operationen, da fängt man natürlich an mit den ganz elementaren Sachen, nämlich Plus und Mal. Und dann gucken wir mal, ob wir da die ganzen Regeln da verifizieren können, dass die auch wieder stimmen. Also Addition. Hier tue ich eigentlich schon mehr, hier tue ich schon Produkt. Ja. Das ist halt hier eine neue Zahl i und die multipliziere ich wenigstens mal mit einer reellen Zahl. Und ich will natürlich jetzt, dass möglichst alle Rechenregeln wieder weiter gelten. Also rechne ich mit dem Zeug einfach, als wären das Zahlen. Also mache ich mal x1 plus iy1, das ist z1. Ja, das ist ja gerade die Definition, wobei die x und y sind immer reell. Und dann, dann behaupte ich, ich kann hier rechnen wie mit Zahlen. Ja, also wenn ich eine komplexe Zahl genau spezifizieren will, brauche ich für die eindeutig zwei reelle Zahlen. Also brauche ich irgendwas, wo nie kein i dabei ist und irgendwas, wo i dabei ist. Und jetzt nehme ich halt an, ich kann damit rechnen. Also sortiere ich das. Ich darf alles, die Addition darf ich kommutieren. Also statt erst iy1 und dann x2 zu addieren, behaupte ich mal, ich darf das vertauschen. Also hätte ich sowas. Ja, und dann wieder, wenn ich da rechnen darf mit wie ich will, wie mit normalen Zahlen, dann kann ich hier noch das i ausklammern. Und dann habe ich ja gefunden, was ich will. Ja, weil dann habe ich entdeckt, da kann ich mir, wenn ich z1 und z2 gegeben habe durch die Real- und Imaginärteile, durch diese reellen Zahlen, x und y, dann behaupte ich mal, es macht Sinn, dann definiere ich mir das, motiviert dadurch, dass ich rechnen will, wie ich es gewöhnt bin. Ja, da habe ich hier den Realteil plus und hier kann ich dann ja i ausklammern. Und das darf ich machen, definiere ich mir das halt so. Ja, jetzt habe ich definiert, wie Addieren funktioniert. Ja, weil es ist einfach, hier ist ja einfach Addieren von reellen Zahlen, nur wird da gebraucht. Ja. Also ist einfach die komplexe Zahl z1 plus z2 ist der Realteil einfach die Summe der Realteile von den Zs und der Imaginärteil einfach die Summe. Ist eigentlich sehr einfach. Jetzt will ich dasselbe natürlich auch für Multiplikation haben. Ja, dann machen wir mal Multiplikation an Z1 mal Z2. Genau dieselbe Motivation, ich will da halt rumrechnen können mit wie ich will. Also wie ich es gewöhnt bin mit reellen Zahlen. Und na gut, wenn ich das darf, dann darf ich auch hier Distributivgesetz anwenden und es ausmultiplizieren. Ne? Ja, das wäre also x1, x2 plus iy1, x2 plus, jetzt kommt der dran, iy1, x2 plus, naja, hier steht jetzt iy1 mal iy2, das wäre also i Quadrat y1, y2. Ich will auch, dass alles schön vertauschbar ist, multiplizieren und addieren. Dann darf ich das, i Quadrat weiß ich, das ist minus 1. Und jetzt sortiere ich wieder nach allem, was kein i hat und nach allem, was ein i hat. Das hier hat kein i und ist reell. Das hier i Quadrat ist minus 1 und dann ist das auch reell. Also habe ich das hier. Und hier die beiden, da kann ich das i ausklammern. Ja, und dann habe ich die, das hier ist meine Regel, wie multipliziere ich komplexe Zahlen. Ja, aus dem hier, was ich mir hier so jetzt verschafft habe, indem ich einfach naiv rumrechne, das nehme ich als Definition. Addition und das ist halt die Definition für Multiplikation. Und jetzt muss man nur noch rausfinden, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also ob diese Rechenregeln für die Definitionen dann auch alle gelten. Und das kann man leicht einsehen, dass das wirklich so ist. Muss man sie nur alle nachprüfen. Das ist ziemlich stumpfsinnige Arbeit. Aber mal so als Beispiel. Das habe ich hier gar nicht reingeschrieben. Ich glaube, das mache ich aber noch. Also, man will jetzt wissen, diese Körperaxiome nennt man das. Also, was habe ich jetzt hier? Ich habe eine Menge C der komplexen Zahlen. Und die bestehen aus Paaren. Paare xy, beide reell, und das schreibt man dann immer so, r Kreuz r oder r Quadrat, also ein geordnetes Paar von, sollen wir auch noch betonen, geordnet muss es natürlich sein. Also geordnete Paare von zwei reellen Zahlen, und die schreibe ich halt als, sind umkehrbar eindeutig mit diesem reellen Zahlenpaar verknüpft, dadurch, dass ich halt sage, was ich da oben definiert hatte, und es gilt halt, also das ist eine Definition und es soll gelten, was ich da hingeschrieben habe. Ja, für die Summe addieren sich einfach die Realteile und die Imaginärteile. Also das x nennt sich dann halt Realteil. Ich schreibe erstmal das zu Ende. Also z1, z2 ist diese Regel. Wie rum ist es? x2, y1 plus y1. x1, y1 plus, ach Unsinn, y, was habe ich denn da für einen Unsinn geschrieben? Da, es ist einmal y1, x2, hä, was habe ich denn für einen Blödsinn geschrieben? Nochmal. X1, X2 plus I, Y1, nee, I, ah, ist doch nicht so schwer. So, also erst den, ja, also X1 mal X2 plus I, X1, Y2. Dann I, Y1, X2 plus I Quadrat, Y1, Y2. Jetzt passt's. Jetzt macht das ja auch gar keinen Sinn. Ja? So. Also X1, Y2 und Y1, X2. Das ist auch Definition. Ja, und diese beiden Teile, diese reellen Paare hier, das heißt, oder Realteil von Z ist X. Der Imaginärteil von Z, das ist Y. Ja, und da kann ich, wenn ich irgendwelche Rechnungen mache und ich eben die Zahl will, dann, oder dieses Zahlenpaar finden will, Real- und Imaginärteil, muss ich halt nur immer so lange rumrechnen, bis ich alle reellen Teile sortiert habe und alle imaginären. Also irgendwas ohne ein I davor und irgendwas mit einem I davor. Also das irgendwas sollte beide Male reell sein. Und jetzt ist halt die Frage, gelten diese Axiome? Also C ist Zahlenkörper. Und was heißt das? Naja, erstmal sollte die Addition eine sogenannte Gruppe bilden. Addition. Es war eine sogenannte abelsche Gruppe. Das klingt alles sehr hochtrabend, ist aber gar nicht so schrecklich schwierig. Also was heißt das? Erstmal eine Gruppe. Da habe ich irgendwelche Objekte in der Menge und eine Operation. Also die Objekte sind jetzt komplexe Zahlen und die Operation, die ich hier angucke, ist die Addition. Und die soll halt so die üblichen Rechenregeln erfüllen. Wie ist das? Da gibt es einmal das Assoziativgesetz, also A1 plus oder Z. Ja, das hier kann ich ja schon, das habe ich hier definiert. Und dann, wenn ich das habe, kann ich auch das, ja, weil klar, jetzt kann ich das alles hintereinander ausführen. Erst rechne ich mir das aus, kriege eine neue komplexe Zahl und kann dann, also benutze ich die Definition. Mit der neuen komplexen Zahl kann ich wieder die Definition anwenden und ja, also das kann ich auf jeden Fall mit den Definitionen machen und jetzt soll halt das hier gelten. Ja, es soll egal sein, ob ich erst Z2 und Z3 addiere und dann zu Z1 dazu addiere oder erst Z1 und Z2 und dann Z3 dazu addieren. Ja, das soll dasselbe sein. Und naja, das kann ich natürlich zeigen, dass das stimmt. Ja, wenn ich das mache, ist klar, ja, was passiert. Jetzt muss ich das alles schön wieder auflösen. Also x1 plus iy1. Es ist nur Schreibarbeit, es ist nicht viel Gehirnschmalz dahinter. Ich muss das jetzt halt nur alles ausxen. Ja, und hier kann ich direkt die ganz pingelig kann ich so schreiben. Und jetzt kann ich halt das Gesetz hier anwenden, also Z1 plus Z2, das ist die. Der Realteil ist die Realteile addiert. Der Imaginärteil ist halt die Imaginärteile addiert. Naja, gut, dann rechnen wir da weiter. Also Z1 plus Z2 ist. Ja, und jetzt. Hier steht auch, hier steht eine komplexe Zahl und da, jetzt kann ich wieder meine Definition für diese Summe da anwenden oder Addition. Ja, also der Realteil ist der Realteil hier plus der Realteil hier. Also das ist x1 plus, ich male mal ganz penibel Klammern hin. Ja, das ist die Definition. Der Realteil von der Summe ist die Summe der Realteile plus i mal und dann die Summe der Imaginärteile, ja, y1 und jetzt, naja, jetzt wissen Sie schon, wo der Hase langläuft. Jetzt will ich ja, dass das gleich dem ist. Aber dieses Assoziativgesetz, das gilt ja für die reellen Zahlen. Ja, und hier. Sehr guter Hinweis. Ich will nur das hier abschreiben und mache es nicht richtig. Sehr, sehr witzig. Gut. Sehr schön. Das hier ist das natürlich. Ja gut, und halt dieses Assoziativgesetz gilt halt für reelle Zahlen, also kann ich es wieder so schreiben, x. Naja, und jetzt mache ich das Argument rückwärts. Jetzt lese ich die Definitionsgleichung von da nach da. Und sehe, dass das in der Tat x1 plus. Nein, das will ich nicht. Doch, das will ich. I. Plus. Und das ist halt gerade genau Z1 plus Z2 plus Z3. Also das hier, das funktioniert. Was gibt es noch beim Addieren? Das Wichtige ist, es gibt auch eine Umkehroperation, beziehungsweise es gibt ein neutrales Element. Neutrales Element. Und das nenne ich 0, wie bei den reellen Zahlen. Ich behaupte, die 0, das ist eine reelle Zahl, die aber auch gleich einer komplexen ist. Also ja, die 0, also die soll erfüllen für alle z. Neutrales Element von einer Operation heißt, es tut gar nichts. Also wenn ich die 0 addiere zu z, soll nichts passieren. Naja, die Frage ist, jetzt, wenn die 0 eine komplexe Zahl sein soll, dann muss es zwei reelle Zahlen geben, die das erfüllen. Also mache ich das mal. Also ich habe das z. Das z ist ja x plus y. Und jetzt, na gut, jetzt zerlege ich mal die 0 formal nach 0x plus 0y. Ja. Das sollen jetzt wieder zwei reelle Zahlen sein. Ja. Also muss es ein Real- und ein Imaginärteil geben. Und jetzt gucke ich mal, das gibt nach meiner Rechenregel wieder hier, nach meiner Definition x plus 0x plus i mal y plus 0y. Und das soll sein z. Und das ist x plus y. Also folgt dass der Realteil und der Imaginärteil von der komplexen Zahl 0 sind einfach beide Real- und Imaginärteil 0. Ja. Also 0 Element C, ja, das hier soll die komplexe Zahl sein, ist 0 plus I 0. Und das sind reelle Nullen. Ja. Kann ich aber nicht unterscheiden, deshalb mache ich die Unterscheidung nicht mehr. Ich schreibe nicht irgendwie ein Tüttelchen dran, das soll eine komplexe Null und das eine reelle Null sein, weil wenn ich eine reelle Null addiere, dann ist der Imaginärteil eh Null und wenn ich das zu irgendwas addiere, gibt es halt wieder dieselbe Zahl. Genauso für eine rein imaginäre Null, also identifiziere. Also weil ja R kann ich ja als Teilmenge der komplexen Zahlen ansehen, sogar eine echte, sind alle komplexe Zahlen Z mit Imaginärteil Z gleich 0. Ja. Damit kann ich die Nullen identifizieren von den reellen und den komplexen Zahlen. Das ist auch schön. Bei Gruppen ist es nicht unbedingt gesagt, dass sich die Rechenoperation, also dass das vertauschbar ist, aber bei Plus auf jeden Fall bei den Zahlen. Ne? Da ist es egal, ob ich A plus B oder B plus A rechne. Und das ist dann halt das Abelsche in der Gruppe. Ja, und was ich noch brauche für eine Gruppe ist, es muss auch eine inverse Operation geben, also sprich Minus. Also jetzt haben wir das Assoziativgesetz, das neutrale Element. Dann soll das ganze Ding noch kommutativ sein. Das ist das Abelsch. Also es soll auch gelten, ja, und das ist auch wieder ganz einfach, ja, wenn ich jetzt hier das wieder aus x plus ja, einfach wieder die Definition da fürs Addieren. Und das ist natürlich bei reellen Zahlen, darf ich sicherlich, die ist die Reihenfolge beim Addieren sicherlich egal, also darf ich so wieder aufschreiben. Und dann sehe ich, wenn ich das wieder rückwärts vergleiche mit dieser Definition, dann ist das in der Tat Z1 plus Z2. Also das hier gilt. Mit diesen Definitionen da oben. Und last but not least, Umkehroperation. Zu Plus ist natürlich Minus. Ja, und das ist halt einfach, wenn ich z habe, dann soll es ein inverses bezüglich der Addition geben. Das nenne ich suggestiv minus z gleich 0 und das soll es geben, soll existieren für alle z. Also muss ich wieder gucken, wie geht das? Und dann sehe ich, naja, wenn ich z x plus y setze, dann können Sie dreimal raten, das muss natürlich das minus z minus x plus y sein, also x minus x plus i mal minus y, und wenn ich das jetzt ausprobiere, dann ist das auch so. Ja, also z ist dann, wenn ich das hier anwende, ja, wieder meine Definition hier, naja, und dann sehe ich, das gibt dann x plus minus x, gibt 0. Und hier gibt es y plus minus y. Für reelle Zahlen ist das natürlich so, dann gibt das 0. Und das ist ja gleich 0 per Definition. Also ist das erfüllt. Und statt das so kompliziert zu schreiben, immer ja, statt z plus minus z definiere ich einfach, das schreibe ich kurz und gut als z minus z gleich 0. Das haben wir. Also die Addition, die tut schon mal, was es soll. Das für die Multiplikation geht es genauso. Achso, wir sind ja schon wieder fertig. Also können Sie sich überlegen, Multiplikation Ja, da müssen Sie nur jedes Mal immer die Definition anwenden und da kommt halt auch raus. Ja, das ist das Assoziativgesetz, das gilt. Dann gibt es, was hatten wir denn dann? Dann gibt es das inverse, das neutrale Element. Ja, Element der Multiplikation, das ist 1 und das ist in der Tat auch 1 plus i mal 0. Also die reelle 1 ist mein neutrales Element der Multiplikation. Und dann gibt es halt schließlich noch das Distributivgesetz. Also dass ich da wie gewohnt ausmultiplizieren darf. Das können Sie sich in einer stillen Minute alles mal ausxen mit diesen Definitionen. Und dann das Inverse ist genau wie bei den reellen Zahlen. Inverses existiert nur für alle z ungleich 0. Und wie man das in Real- und Imaginärteil aufdröselt, das machen wir am Donnerstag. Weil jetzt sitzt der, lauert der Kai schon und will gerne üben. Ja, dann bis Donnerstag.